rollt und würde verschwinden und wäre nie mehr zu finden. Wenn Gott sein Wort zurückgibt, nimmt, dann ist Ende. Er ist am Wirken, er wirkt bis heute. Und darum dürfen wir uns darauf verlassen, solange als die Sonne am Morgen noch aufgeht und wir das Licht dafür sehen, wie wir es gesehen haben, zwischen das Erneues und die Husis, dann wissen wir, Gott redet noch. Und so redet er heute zu uns. Und Gott hat angefangen, er hat angefangen beim Abraham. Dort ganz konkret, er hat schon bei allen anderen auch, beim Adam und beim Noah und bei allen vorhergehenden. Aber beim Abraham ist er ganz zu einem einzelnen Mensch gegangen im Land Ur. Das ist in einer Fläche, am Fluss. Vielleicht zu vergleichen mit dem Dom Leschke, einfach mal 10 in der Größe, oder? Dann seht ihr eben, wo die Stadt Ur liegt. Wunderbare Ebene, fruchtbar, mildes Klima. Und er holt ihn dort aus, er führt ihn, der Abraham ist bereit, bis auf Haran zu gehen. Haran ist sowohl Vorname, hat eine andere Bedeutung, oder eben ein Stadtname von einer Stadt und heisst der halbe Weg. Auf dem halben Weg hat er seinen Vater verloren, hat ihn beerdigt. Und dann ist er weitergezogen und Gott hat ihn geführt nach dem Land, das heute heisst Israel. Und ihr wisst auch, dass der Abraham geführt worden ist und hat gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, bring mir deinen Sohn als Opfer dar. Und der Abraham fragt, wo? Und Gott sagt, ich werde dir es zeigen. Und so ist er von Beersheba aufgezogen, eben immer aufziehen. Aufziehen heisst immer Jerusalem. Das heisst immer Berg Moria. Das heisst immer Zion. Und so ist er aufgezogen und ist auf den Berg Moria gekommen. Und Berg Moria heisst, Gott sorgt vor. Dort hat er seinen Sohn, das ist eine bekannte Geschichte, auf einen Opferaltar gelegt und im letzten Moment rief Gott, mach ihm nichts. Dein Sohn muss nicht sterben, sondern mein Sohn wird an gleicher Stelle sterben. Denn wir lesen, dass später dann der Salomo, viele tausend Jahre, also 1000 Jahre später ungefähr, hat ja der David den Berg dann gekauft von den Jebusitern, die Stadt Jebus, ist dann von den Jebusitern, die Stadt Salem, auf dem Berg, hat er gekauft und hat daraus Jerusalem gemacht. Salem, Frieden, Jerusalem, Gründung des Friedens. Und das war Gottes Plan. Oder meint ihr, es sei Abrahams Plan, dass er auf den Berg gerufen ist? Es war Gottes Plan. Gott hat den Berg auserwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat gesagt, dort soll mein Sohn für die Sünde dieser Welt sterben. Gott hat das so bestimmt. Und der Abraham ist aus dem Land Ur, über Haran, halben Weg, hat dann den ganzen Weg gemacht und ist bis dort raufgekommen. Und der David war ein Prophet und er hat gewusst, diesen Ort muss ich den Jebusiter abkaufen. Das mache ich zum Zentrum. Und der Sohn hat, es könnt ihr es nachlesen, im 2. König heisst es, und Salomo begann auf dem Berg Moria das Haus Gottes zu bauen. Und der andere Hügel, der dazugehört, das ist Zion. Die Israel kennen, die Jerusalem kennen, die wissen das alles. Das ist einfach Repetition. Und vielleicht ist jemand das eine und das andere und sagt, das habe ich noch nie gehört, das habe ich nicht gewusst. Aber es ist genau der Zusammenhang. Der Sohn vom Abraham hat nicht mehr sterben müssen, der Sohn Gottes. Das, was Gott vom Abraham gefordert hat und nicht hat man es erfüllen schlussendlich, das hat Gott von sich selber gefordert und hat es vollbracht. Gebet ist immer ein Antworten auf Gott. Und es gibt einen wunderbaren Film über Abraham. Und es ist wirklich wunderbar dargestellt. Er war immer der Fragende. Er war immer der Unsichere in diesem Film. Er wird immer als auch der, der mit Zweifel behaftet ist. Wir sagen immer, der Abraham ist der Vater von allen Glaubenden und er hat so eine Kraft gehabt. Und in diesem Film wird das ganz gut hervorgehoben, wie auch er im Zweifel war, in Unsicherheit. Ist es die Stimme von Gott? Oder ist es eine andere Stimme? Und er hätte immer mit ihm nachfragen, Herr, bist es du? Und so sind wir jetzt auch reingerufen worden, eben durch das Wort Gottes werden wir gerufen und jetzt geben wir Antwort. Und so sind Beter, das ist der erste Punkt, in erster Linie sind sie Kinder Gottes. Wir sind gerufen als seine Kinder. In der Familie, wie sieht es dort aus? Wer ist für das Familieneinkommen verantwortlich? Sind das Kinder? Ist das Mutter in der traditionellen Familie? Nein, es ist der Vater. Er sorgt. Und das sind Kinder und er versorgt die Kinder. Aber die Kinder haben ja auch ein gewisses Alter. Und am Alter entsprechend heisst dann, du hast ein Ämtchen, du musst das machen, du musst selber erledigen. Und so sind wir Väter, sind wir in erster Linie Kinder Gottes. Und wir hören auf den Vater, das ist der Normalfall. Und wir haben unsere Ämtchen. So mag ein Ämtchen jetzt sein, Kantonsfahne tragen vom Kanton Graubünden. Einfach der Dienst. Gang voraus, nimm die Bündnerfahne, lauf voraus, tu den Dienst. Punkt. Interessant ist noch, was Christoph gesagt hat, das hat mich sehr getroffen. Er ist verantwortlich für die Verpflegung. Heute Morgen bin ich dran. Und er ist verantwortlich für die Finanzen. Und mein Freund, der früher die Finanzen verwaltet hat, der George Christ, der ist an Krebs gestorben, vor bald einem Jahr. Erst 55. Und dann sind die Finanzen zu mir gekommen. Also jetzt definitiv, ohne dass ich das gesucht habe, bin ich der Versorger in beiden Richtungen für Lebensmittel und auch für die Finanzen. Das ist in meiner Obhut. Das ist nicht ganz nach meinem Wunsch und meinem Wohlgefallen, aber es ist jetzt einfach so. Das ist mein Ämtchen. Und jetzt kann ich mich da dagegen sträuben und kann sagen, danke Vater im Himmel, dass du mir das Amt gegeben hast, dass du mir so viel zutraust, dass du sagst, wohl, das kannst du machen. Und das ist das Interessante am Vater. Mutter, die kann trösten, wie nur eine Mutter kann trösten. Aber wisst ihr, was der Vater kann? Der kann sagen, hey Kind, das kannst du. Stand führen, sing. Kind, das kannst du, sitz ans Klavier und spiel. Kind, das kannst du, gang voraus, mach eine Einleitung. Und so weiter. Es gibt tausend Ämtchen, die wir erfüllen können. Und der Vater sagt ihm, wohl, du kannst es, ich traue dir das zu. Wenn du dir selber nicht zutraust, aber ich traue dir zu. Die einen und die anderen, die kennen unsere Tierzahn. Die haben mir mal ein ganz gutes, schönes Bild als Rückmeldung gegeben. Sie war etwa 11, 12 gewesen. Und wir haben einen Elektrorasenmäher, weil ich mit Benzinmotoren kann ich nicht umgehen. Wenn ich näher komme als einen Meter zu einem Benzinmotor, stellt er ab und Mechaniker können nicht mehr flicken. Also, Elektrorasenmäher. Aber das ist gefährlich. Wenn man über das Kabel fährt, kann etwas passieren. Gut, heute haben wir einen FI-Schalter und das ist mir natürlich ganz wichtig gewesen. Der FI-Schalter, der wird nicht überbrückt. Es gibt ja ganz schlaue Leute, die den überbrücken. Oder? Also das ist gespielt mit dem Tod oder? Und dem Leben. Und dann hat die Tierza gefragt, Adi, darf ich den Rasen mähen? Er hat gesagt, jawohl, Tierza, ich traue dir das zu. Jetzt fährst du hier an und schaust einfach dort, wo das Kabel eingesteckt ist, von dieser Seite musst du einfach jetzt immer schön Tür und her und Tür und her. Für mich nicht besonders. Ich bin aufs Bänkchen gehockt, habe geschaut, wie die Tierze Rasen mäht. Sie hat ihn fast immer gestoßen, wo dann der Korb langsam voll geworden ist. Aber etwa 10 Jahre später hat sie mir gesagt, weißt du, das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Du hast mir das zutraut, dass ich das kann. Alle in der Schule haben gesagt, das ist so gefährlich mit diesen Rasenmäher, das dürfte der Vater retten, ich würde das nie zulassen. Und du hast bei mir zugelassen, ich kann dürfen. Ja, Kind, das möchte ich sagen. Ja, Kind, du kannst. Viel später ist dann noch der Obama und hat gesagt, yes, we can. Der Vater im Himmel hat das schon lange gesagt. Yes, you can. Yes, you can. Der Vater im Himmel traut uns das zu. Yes, you can. Damit das jetzt am Anfang vom Jahr die Botschaft reingeht, habe ich mir überlegt, ich könnte ja euch aus dem Psalm 1 predigen. Also ich habe jetzt zuerst gesagt, wir sind in erster Linie Kinder Gottes. Und jetzt möchte ich euch den Psalm 1 vortragen, der heißt: Glücklich der Mensch, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der seine Lust hat am Herrn und über das Wort des Herrn nachdenkt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, dass der Wind verweht. Darum besteht der Gottlose nicht im Gericht, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Gott kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Gottlosen aber führt ins Verderben. Das Wort glücklich ist der Mensch, das finden wir das gleiche Wort wieder in der Seligpreisungen. Selig sind, glücklich zu preisen sind, das ist das gleiche Wort. Und das Wort, wenn man das vom Hebräisch oder vom Griechisch auf Deutsch übersetzt, dann heisst das Fortschritt. Also wenn wir unsere Kinder in die Schule schicken und sie lernen Buchstaben und sie lernen lesen, dann sagen wir, unser Kind macht Fortschritt. Wenn wir auf dem Bau einen Lehrling haben und er muss erst mal so gewackelig ein bisschen eine Mauer aufbauen und es geht noch nicht wirklich richtig und der Pflaster geht ihm noch oben runter, statt auf die Mauer ist es dann am Boden, statt dass er eine Mauer aufbaut, geht der Pflaster am Boden. Und dann übt er und dann sagen wir, er hat Fortschritt gemacht. Und das ist genau das Wort. Fortschritt macht der Mann, macht die Frau, macht der Mensch, der nicht auf dem Weg von dem Sünder geht, nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern wo sie Lust hat am Herr. Und über das Wort von Gott nachdenkt Tag und Nacht. Das ist die Grundlage von jedem Gebet. Ein Botschafter, vielleicht in China oder in Russland oder in einem afrikanischen Land, wo nicht Französisch oder Englisch gesprochen wird, wo nur einheimische Sprache hätte. Was ist das Wichtigste, was ein Botschafter muss kennen? Er muss nicht den Schweizer Staat besonders gut kennen. Das setzt man voraus, das wird gar nicht Botschafter. Aber die Sprache ist nicht so. Ist nicht die Sprache etwas ganz Wichtiges? Und ich bin immer wieder begeistert über das Wort, über das Wort, das wir haben. Es gibt Leute, die lernen Deutsch, damit sie die Leckerbissen aus der deutschen Kultur, die grossen Dichtungen, können lesen und verstehen. Weil es ist wunderbar, wie wir die deutsche Sprache, wie die blumig ist, wie die vielfältig ist und wie man zusammensetzen kann. Man kann sagen Hals und durch und das zusammen gibt es Hals durch. Hand und Schuhe, ich habe übrigens die falschen an, ich habe gemeint, das heißt Schnee in Thusis, bei uns hat es Schnee. Man kann Hand und Schuhe und dann gibt es Handschuh. Wunderbare Wortkreationen. Und es gibt Leute, die lernen die Sprache. Und wenn wir beten wollen, dann ist wichtig, dass wir wissen, wie reden wir mit Gott. Wie ist es angebracht, wenn ein Botschafter von der Schweiz in China oder Russland will, die Interessen von der Schweiz vertreten und er kann nicht Russisch. Das geht nicht auf. Er muss die Sprache verstehen. Und wisst ihr, was auch noch mit der Sprache kommt? Sprache ist der Schlüssel zu jeder Kultur. In Afrika haben wir das gut gelernt oder gut gemerkt. Ich habe dann angefangen, die einheimische Sprache zu lernen. Und dann merkt man auch, wie sie denken. Ihres Denken. Und sie bringen ganz gewisse Sachen mit ihren Worten zum Ausdruck. Und da haben wir auch gemerkt, unser Denken und ihres Denken, das ist überhaupt nicht gleich. Was uns unwichtig ist, das ist vielleicht ihnen ganz wichtig. Was bei uns nicht heikel ist, das ist bei ihnen sehr heikel. Und so weiter. Und andere Sachen, die wir grossen Wert drauf legen. Also wir sagen, ich hätte gern, ich wünsche, ich möchte. Und sie sagen, gib mir. Aber in ihrer Sprache heisst das so. Mamdatame. Ich will das. Ich brauche das. Er meldet einfach sein Bedürfnis an. Oder es gibt noch ein anderes Beispiel. Wir haben ja deutsche Gäste bei uns im Kloster. Und jetzt kommt der Deutsche nach einer Wanderung, also, oder ja, vielleicht jetzt auch im Winter, aber ich denke jetzt so besonders, nach einer Wanderung kommt ins Alpenrösli und sagt, ich kriege ein Bier. Und der Gott serviert doch der an die Bar aus. Die Hure Deutschen, immer jagen sie ein im Zeug um. Dabei hat er nur gesagt, ich hätte, also wir würden sagen, ich hätte gerne ein Bier, oder? Und er sagt, ich kriege ein Bier. Er hat gar nichts anderes gesagt. Er hat die Frau nicht umgehetzt, er hat nichts Wüstes gesagt, sondern einfach seinem Wunsch nach einem Bier hat er Ausdruck gegeben. Und da haben wir wirklich, obwohl wir ja beides deutschsprachige Länder sind, haben wir ein riesen Problem. Und darum ist es gut, wenn wir die Sprache können. Und wenn wir beten wollen, wenn wir dir, ja, gibt es erfolgreiche Beter? Ich weiß nicht, ob es erfolgreiche Beter gibt. Nein, das gibt es nicht. Wenn wir aber wirklich lernen beten, dann müssen wir die Sprache der Bibel kennen. Wir müssen täglich im Wort Gottes lesen. Und ich habe mir dann überlegt, wie sieht es bei uns daheim aus? Und ich stand am Morgen als erstes auf und dann will ich die Bibel offen tun. Meine Frau hat das ein bisschen anders. Sie geht durchs Haus, macht einen gewissen Kehr, das ist auch jeden Morgen genau gleich. Da kann ich darauf zählen, das funktioniert. Und nachher sitzt sie an und liest das Wort Gottes. Da wird das Wort Gottes gelesen. Und es ist wie das Wasser. Das Wort Gottes ist wie das Wasser. Wasser hat 0 Kalorien. Wasser. Aber trinkt mal 3 Tage kein Wasser, dann werdet ihr ernsthafte Schäden haben. Nehmt 3 Tage keine Flüssigkeit zu euch und ihr werdet ernsthafte Probleme haben. Und das Wasser wenden wir nicht nur innerlich an, sondern auch äußerlich. Heute Morgen bin ich unter der Dusche gestanden. Herrlich, oder nicht? Eben jetzt, wenn wir wieder an den Deutschen denken, eine Bergwanderung, er kommt ins Alpenrösli und nachher kann er dort ein Bier trinken und nachher kann er heim duschen. Einfach Wasser. Einfach Wasser. Herrlich. Und so sollen wir auch das Wort Gottes nehmen. Es soll nicht immer eine fette Speise sein, sondern einfach Wasser. Das ernährt uns, das erhält uns das Leben, das macht uns rein. Wir sollen das Wort Gottes reichlich, Paulus sagt, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Ganz viel. Da können wir keine Überdosis nehmen. Bei Drogen gibt es das. Aber das Wort Gottes Überdosis habe ich noch nie gehört. Sonst rufen wir Weidli an und sagen wir es. Also Beter sind in erster Linie Kinder Gottes und in zweiter Linie sind sie Botschafter. Botschafter an Christi Stadt, wo rufen, Leute euch versöhnen mit Gott. Und dass wir unsere Lust haben am Herr und über das Gesetz vom Herr nachdenken, Tag und Nacht. Ein Botschafter darf auch nicht autonom handeln oder gar eigenmächtig. Das gibt es nicht. Ein Botschafter ist immer dazu verpflichtet, zu fragen bei der Regierung, die ihn geschickt hat, um was geht es? Was ist zu verhandeln? Was ist euer Ziel? Und dann sagt er das der anderen Regierung und die sagen, wir können euch bis dort und dort entgegenkommen, aber diesen Punkt den müssen wir nochmal anschauen miteinander und so weiter. Also er ist eigentlich nur Vermittler, er ist nicht autonom, sondern immer abhängig. Und Jesus Christus ist auch ein Botschafter gewesen. Er hat ja, er begann die gute Nachricht in Galiläa zu verkündigen. Das Himmelreich ist nahe. Hört auf mit dem nichtnutzigen Leben. Fängt an, das Wort Gottes zu tun. Und Jesus sagt von sich selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was der Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Wir Beter sind nicht autonom. Es gibt ja Leute, die fragen nach einer Technik. Und ich habe mir wirklich überlegt, ich habe beim Urs und beim Christoph nicht nachgefragt, möchtet ihr, dass ich euch eine gewisse Technik bringe von Gebet? Sonst hätte ich mir sagen, ich komme ganz sicher nicht. Liste Gebet oder auch diesen Ausdruck habe ich mal gehört, dann stehen mir ein paar Horn zu Berg, die sind erhörungsorientiertes Gebet. Wir müssen erhörungsorientiert beten. Gibt es das überhaupt? Also bei mir gibt es das nicht. Wenn ein Kind, ein Baby, wenn das schreit, ist das erhörungsorientiert. Ist das wohlformuliertes Gebet? Das schreit einfach. Und Mama weiß genau, obwohl sie kein Wort verstopft von dem Kind, also es hat Hunger. Also das Signal ist klar. Und das ist nicht wohlformuliert. Würde jetzt aber das gleiche Baby 10 Jahre später oder 20 Jahre noch gleich später so tun, dann hätten die Eltern auch eine Frage, wie ist jetzt das gegangen mit der Erziehung und mit dem Lernen und mit der Schule und allem drum und dran. Also die sehen, Der Vater im Himmel erkennt unser Alter. Es kommt nicht auf die schöne Formulierung an, dass wir uns wollen, oh, so blumig und so wunderbar. Und sich an alles denkt, von Anfang bis zum Schluss. Ein wunderbares Gebet. Das sind meistens Gebetstöder, dass die anderen gar nicht mehr trauen zu beten. Die sagen, so schön wie der kann ich nicht beten. Ich habe manchmal so einen Drive drauf. Und dann merke ich, jetzt betet niemand mehr. Dann weiss ich genau, Alex, das ist nicht gut gewesen. Zu viel. Zu viel. Aufhören. Mul zu, viel gescheiter. Also es gibt nicht eine Technik, dass man kann sagen, schau, du musst so beten, dann funktioniert es. Dann sind wir nämlich ganz nahe beim Götzendienst und bei der Hexerei. Die kennen die Geschichte von der Hexerei. Dann muss der Vers muss ganz genau sagen, und wenn ihr einmal in diesem Zauberspruch ein falsches Wort drin habt, dann hat der Zauber eben keine Kraft mehr. Nur ein Wort ist falsch. Und dann geht der ganze Zauber nicht. Das ist doch nichts anderes als Manipulation. Oder es ist wie an einem Automat, die Leute einen gewissen Betrag ein, die wählen das Produkt oder umgekehrt, je nachdem nach Automat, und dann könnt ihr die Schublade ziehen und dann habt ihr es. So ist Gebet nicht. Ich habe einen Wunsch, ich bete zu Gott, aber auf die richtige Art und Weise, voilà, da habe ich Gebetserhörung. So funktioniert Gott sicher nicht. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Darum halte ich von diesen Techniken ganz wenig. Sondern wir dürfen rufen, wie Kinder, in erster Linie, das sage ich nochmal, sind wir Kinder Gottes. Und er gehört uns und er kennt unseren Charakter. Er kennt unsere Stärken und er kennt unsere Schwächen. Aber dass wir beharrlich dranbleiben. Beter, die sind verwurzelt im Wort Gottes. Das wäre dann der dritte Vers. Der ist wie ein Baum. Der hat Wurzeln. Der ist verankert. Der ist verankert im Wort Gottes. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. So sind Beter. Nicht, weil sie wohlformulierte Gebete haben, sondern weil sie im Wort Gottes gegründet sind. Nehmt ganz viel Wort Gottes zu euch. Das kann man mit Bibellesehilfe machen, wie ich es mache. Oder so wie meine Frau, die einfach jeden Tag sich vornimmt, einen Bibelabschnitt. Und sie macht das ganz treu und Gott ist mit ihr. Es gibt auch noch die Möglichkeit, kennt ihr die Losungen? Darf ich schnell schauen, wer hat eigentlich schon daheim für das Jahr? Sind es doch einige? Ich kann euch das auch sehr empfehlen. Das ist für jeden Tag ein Wort aus dem Alten Testament, ein Wort aus dem Neuen Testament und ein Liedervers, ein guter Spruch, irgendetwas von Bonhoeffer oder von Paul Gerhardt oder anderen, wo einfach einem ermutigt. Mir ist schon zwei, dreimal passiert, dass beim losigen Lesen habe ich gemerkt, das könnte jetzt Reden sein von Gott, aber eben, das ist gut, wenn man zurückfolgt. Ich habe noch ein Problem lösen. Zur Unzeit hatte ich gesagt, eine Rakete kaufen, eine 1. August-Rakete, nach dem 1. August. Das ist etwas Weltliches. Suche der Stadt Betzes und bete für sie, das ist um Kloster gegangen. Ich hatte dort einen Auftrag gehabt und wir hatten so eine Rakete gebraucht. Und ich kann euch sagen, ich hatte so Zweifel gehabt, als ich so eine Rakete finde. Und an selben Morgen ist in der Losung gestanden, zweifle nicht, glaube nur. Glaube nur und zweifle nicht. Und dann bin ich in den Denner gegangen und habe gesagt, Vater im Himmel, das Wort, das nehme ich jetzt wirklich einfach für mich, für den heutigen Tag. Dann bin ich mal freundlich empfangen worden, mit dem habe ich nicht gerechnet. Eine Rakete, ich hole gerade den Chef, es könnte sein, der Chef ist gekommen, Rakete, kein Problem, Keller runter, Kisten aufgerissen, wo er eigentlich für eine Jahresende auf die Seite hat. Dann hat mir alle Kisten, alle seine Schätze hat er mir aufgetan und ich konnte die wählen, wo ich gebraucht habe. Und dann haben wir gesagt, Vater im Himmel, wie bist du gut? Ich habe Angst und ich fürchte mich und du hast das Gute parat. Ein anderes Beispiel möchte ich auch noch geben, wo es um den Glauben geht. Wir machen ja Marsch des Lebens in Davos. Und in Davos hat es ganz starke NSDAP-Vergangenheit. Also das Deutsche Reich hat dort die Finger drauf gehabt. Von Davos aus ist alles geleitet worden, was mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, mit dem braunen Hitler-Zeug. Das ist von Davos aus geleitet worden. Und dann gibt es ein Haus, das nennt man im Volksmund das braune Haus. Dort sind die Hitler-Leute drin gewesen. Dort hat es eine Funkantenne versteckt. Die haben mit Deutschland direkt Kontakt gehabt. Die haben Meldungen übergeben, die haben Befehl empfangen. Der Gustloff hat von oben aus agiert. Nachher der Böhme hat agiert von Davos aus. Und dann stehen wir vor diesem Haus, ich bin mit einer Bäterin. Dann sagt sie, Alex, da gehen wir nicht rein. Da wohnt der Teufel. Dann hat gesagt, was, da gehen wir nicht rein. Ja, weißt du, es gibt viele Gläubige in Davos, die würden nie da rein. Dann hat gesagt, und wir sind da im Namen vom Herrn. Wir sind da im Namen vom Herrn. Ich hatte ein Fläschchen Öl bei mir. Dann habe ich die Tür gefasst, gesalbt mit Öl. Und gesagt, ich wollte gerade den Kopf runterheben für das Gebet. So. Und dann geht die Tür auf, ich sage so, willkommen Alex. Jetzt ist das die Tochter von einem, der bei uns im Hauskreis ist. Die war dort oben Konfisseurin. Die hat aus irgendeinem Grund vom hinteren Ecke in die Rezeption müssen, für eine Kopie machen. Und sieht voraus einen Mann in roter Jacke und schwarzem Hut. Ah, das ist der Alex. Und sieht, es ist 16. Dezember, es ist kalt. Kommt, reißt die Tür auf und sagt, willkommen Alex, kommt rein. So ist Gott. So ist Gott. Also nicht nur, dass wir dort gebetet haben, sondern, dass Gott noch jemanden schickt, der uns die Türen auftut und mich mit Namen begrüßt. Wisst ihr, was das für mich bedeutet hat? Gott ist treu. Und wir haben ganz viele Sachen erlebt mit diesen, jetzt mit diesen Juden, mit diesen Marsch des Lebens. Wir erleben wirklich Wunder um Wunder. Eines von diesen Wunder ist, dass mir ein Stück Land geschenkt worden ist, 49 Quadratmeter. Dort haben wir einen Gedenk- und Gebetsstein drauf, so wie wir es vom zweiten Marsch des Lebens eigentlich als Vision bekommen haben. Gott tut Türen auf, da könnte ich noch mehr erzählen, aber ich habe jetzt Predigt. Einfach zwei Beispiele. Gott kann im Alltag wirken, sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Wenn man so eine blöde Rakete braucht, auch für das schaut Gott. Und wenn man vor einem Haus steht, und die Tür zu, meint, die Tür ist zu, dann öffnet er sie und man wird mit Namen begrüßt. So tut Gott, wenn seine Kinder unterwegs sind. Und dort habe ich wirklich immer den Eindruck, ich bin ein Kind von Gott. Es gibt ja Leute, die sehen Änder vom Kampf. Bäter sind Kämpfer. Und dort bin ich nicht Spezialist. Ich bin kein Kämpfer. Aber ich bin begürtet mit dem Gürtel der Wahrheit. Ich schaue immer darauf, peinlich genau, dass ich die Wahrheit sage, dass ich zu der Wahrheit auch stand. Also der Gurt von der Wahrheit. Und dass ich den Brustpanzer von der Gerechtigkeit da habe. Dass meine Gerechtigkeit nicht aus mir selber kommt, sondern ich bin gerecht gemacht worden durch Christus. Und ich habe immer die richtigen Schuhe an, heute Morgen. Bereit, das Evangelium zu sagen. Und ich habe das Schild vom Glauben habe ich immer parat. Mit dem kann ich dir viel auslöschen. Und das Schwert vom Geist, das ist immer parat, weil ich lese ja jeden Morgen drin. Dann habe ich das Schwert schon parat. Das ist schon geschliffen. Das ist schon parat. Vielleicht gibt mir gerade Gott in dem Moment das Wort, das ich am Morgen gelesen habe, für eine Begegnung, wo ich weiss, aha, das ist jetzt das Wort für heute. Das Wort für heute. Und dann muss ich noch oben drauf den Helm haben vom Heil. Also geheiligt durch Jesus Christus. Da habe ich sechs Dinge. Sechs. Aber man meint doch immer, göttliche Vollkommenheit sei sieben. Was ist denn das siebte? Hat euch auch schon Gedanken gemacht? Und das Gebet. Und betet allzeit im Geist. Danke, Sidonia. Sehr gut. Das ist das siebte. Also, wir haben äußerliche Sachen, aber wir haben eine Kraft. Und das ist ja euch ein Thema fürs Jahr, das Gebet. Allzeit betend im Geist. Epheser 6, 10 bis 18. Viele hören eben auf nach dem Helm vom Heil und sie sehen der 18. Vers gar nicht. Sie sagen nicht noch, und allzeit betend im Geiste. Das gehört eben noch dort zu dieser Waffenrüstung. Und es gibt Leute, die gehen als Kämpfer, die gehen wirklich als Kämpfer. Die kämpfen gegen die Finsternismacht und gegen Satan und gegen die böse Macht. Und die kommen eins auf die Nase rüber. Da könnt ihr sicher sein. Die kommen verletzt zurück. Das ist auch eine Möglichkeit, aber das ist nicht meins. Ich bin ein Kind. Und entsprechend meinem Alter und meiner Reife erwartet der Vater von mir, dass ich das eine oder das andere tue. Für mich ist das Beten so. Beter bringen Frucht. der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Blätter sind fruchtbar, die bringen Kinder hervor. Die bringen gute Früchte hervor, auch für andere. Und wenn ein Baum, zum Beispiel hier im Domleschg, Äpfel produziert, oder Kirsi, ich weiß nicht, wie das sagen, wir sind in Basel, wir sagen Kirsi, produziert er sie für sich selber? Ist der Baum selber seine Früchte? Oder ist es doch nicht so, dass der Baum für jemand anderen produziert? Und jemand anderer kommt, nimmt den Äpfel, nimmt das Kirsi, er wird erfrischt. Er kommt neue Kraft über durch den Leckerbissen. Und so sollen auch wir sein, wir sollen für die anderen Ermutigung sein, Frucht bringen, dass sie sich daran geniessen können. Ich komme langsam zum Abschluss. Mir geht es noch darum, um Psalm 2, um einen ersten Vers. Ich habe zuerst vorgesehen, noch den ganzen Psalm 2 zu lesen, aber ich habe ein bisschen viel Zeit beansprucht. Darum lese ich nur noch den ersten Teil. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns seine Banden zerreißen und die Fessel von uns werfen. Das ist der Anfang von Psalm 2. Da dürft ihr daheim noch mehr lesen. Der im Himmel wohnt, der lacht. Weil er hat sein Heil parat in Jesus Christus. Und jetzt geht es mit drum. Am Anfang heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges. Gehört das Wort ersinnen. Und wenn der Psalm 1 lest, heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch trifft auf dem Weg der Sünden, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der über das Gesetz des Herrn nachsinnt. Nachsinnt Tag und Nacht. Es geht um das Nachsinnen. Das ist zweimal das gleiche Wort. Sinnen wir nach wie die Heiden, wie die Völker, die sich auflehnen gegen Gottes Wort und Gott, gegen Gott und sein Wort. Wir können dort auch etwas ersinnen. Aber da ist ganz klar gefragt, dass wir ersinnen, was das Wort Gottes sagt. Das unterstreicht noch einmal mein Punkt, wo ich sage, Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenken. Dass wir nicht so sind wie die Heiden, die sich selber einen Weg suchen, die sagen, wir haben die Götze, wir nehmen ein Stück Holz, wir dort etwas draus schnitzen und dann nehmen wir es für Gold und sagen, so, das ist jetzt unser Gott. Kennt ihr den Gott Israels? Ich bin dort mal bei einem Theologen in Hamburg gelaufen, das muss ich gleich noch schnell erzählen. Ich sage, wegen Gott Israels. Er sagt, ja, kennst du den Gott Israels? Er kennt den Gott Schöpfer Himmels und der Erde. Den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Den kenne ich. Aber den Gott Israels? Weißt du, wo sie ausgezogen sind? Aus Ägypten. Dann haben sie doch gesagt, ja, der Mose dort oben auf dem Berg. Das nützt sowieso nichts. Komm, lasst euch selber einen Gott machen. Und dann hat der Aaron, sagt es nachher so, sie haben mir ihr Gold gegeben, sie haben den Ohrenring abgerissen und haben es gegeben, dann haben sie ins Feuer gehabt und jetzt hat es das goldige Kalb daraus. Israel, siehe dein Gott. Danke mal über das noch. Siehe Israel, dein Gott. Es ist nicht mehr Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Der Mose hat sie verworfen. Der unsichtbare Gott, der nie herum ist und man doch auf ihn vertrauen kann. Der Gott Abrahams, er hat ihn auch nicht gesehen. Der Gott Isaaks hat er auch nicht gesehen. Aber er ist gesehen worden. Und der Gott Jakobs, Jakob hat Gott nie gesehen, hat mit ihm gerungen. Darum ist es der unsichtbare Gott, Gott Schöpfer Himmels und der Erde. Und wenn man von Gott Israels redet, dann sollte man daran denken, dass man das vorsichtig, dass man wirklich auch sagt, ich meine den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Und der Gott Israels, das ist eben das goldige Kalb. Der kann uns nicht retten. Wir sollen nachsinnen und wir werden das Sagen empfangen von Gott. Und das könnt ihr heute Morgen wählen. Will ich, so wie im Psalm 1, will ich das, über das nachsinnen, was Gott mir sagt, oder will ich meinen eigenen Weg? Und das kann auch christlich sein. Wir können einen christlichen Weg wählen fürs Gebet. Sehr christlich. Aber es ist nicht auf Gott gegründet. Dann sind wir eben auch daneben. Und man sagt ja beim Schießen auf Tafeln, im Militär, oder? haarscharf vorbei, ist ganz daneben. Ganz daneben. Das geht nicht. Entweder drei Reichstofftafeln, dann ist gut. Oder sonst ist es einfach daneben. Und wenn es 2 Millimeter ist, ganz daneben. Oder ihr könnt, was wollt ihr? Wo wollt ihr gehen? Im Sagen oder im Unsagen? Wollt ihr aufs Wort Gottes hören und das tun? Oder wenn ihr selber einen Weg suchen? Was ich heute Morgen erlebt habe, ist eine bettende Gemeinde. Das habe ich einleitend gesagt. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr miteinander so könnt in das 2020 gehen, in das neue Jahrzehnt auch. Und dass Gott euch Türen wird öffnen, dass ihr noch Stühle müsst anhängen, dass der Raum hier eng wird und enger. Es wird so sein, wenn ihr auf Gott loset und über sein Wort nachsinnet, Tag und Nacht. Es wird passieren. Weil Gott schützt in deinem Wort. Und sein Wort ist stark und lebendig und fruchtbar und es bringt hervor. Und wenn ihr das alles da habt, sagt Jesus in Lukas 17, Vers 10, so sprecht auch ihr. Wenn ihr alles das getan habt, was euch befohlen ist, wir sind nur unnützige Sklaven oder unnützige Knechte. Wir haben getan, was wir schuldig, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. So sehe ich auch mich. Wenn all das gelungen ist, wenn all das läuft, wo läuft, dann kann ich am Schluss sagen, eigentlich bin ich nur ein Knecht, eben ein Kind oder ein Diener, ein Sklave. Und Gott hat mich jetzt hier reingestellt und gesagt, Alex, das ist dein Job, mach du das. Und ich habe es gemacht. Ja, was habe ich denn für einen Ruhm? Was habe ich für einen Ruhm, dass jemand kommt, zufällig von der Küche hinten und mir die Türen aufmacht und sagt, willkommen. Was habe ich für einen Ruhm? Das hat Gott getan, das habe ich dir getan. Und dass Gott uns Türen öffnet, dann kann ich auch sagen, ja, eigentlich bin ich nur gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, weil Gott hat mich geleitet, ich habe morgen gelesen, ich habe das empfangen, bin gegangen und darum ist es so rausgekommen. Aber Gott hat geleitet. Und darum wollen wir jetzt miteinander aufstehen und das Gebet aller Gebete miteinander erbeten. Und ich bitte, dass wir es wirklich inbrünstig tun, wirklich dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Darf ich euch bitten? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.